Vater, ich möchte dein Wort segnen. Bitte, dass du mir hilfst zu reden und dass du uns hilfst zu hören, Vater. Komm du mit deinem Geist. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Dass ihr nicht nur die Diagnose hört, sondern auch die Medizin nehmen wollt. Das ist wichtig. Wenn man nur gestern da war, hat man nur die Diagnose gehört und nicht die Medizin genommen. Das ist nicht gut. Aber ich möchte noch mit der Diagnose ein bisschen weitermachen. Man könnte ja sagen, ja, warum muss man denn so ernste Sachen in der Gemeinde sagen? Warum Sünde? Warum da drauf rumreiten? Verlorenheit und so weiter? Ich möchte euch noch drei Stellen geben aus dem Neuen Testament. Die eine Stelle ist in 1. Korinther Kapitel 6, ab Vers 8. Nee, ab Vers 9. Da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, fragt euch, ob ihr das wisst, was er jetzt sagt, wisst ihr das? Er sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Warum sagt Paulus hier, irrt euch nicht? Zu den Christen in Korinth. Was denkt ihr? Warum sagt er, irrt euch nicht? Genau, weil sie sich wahrscheinlich irren. Oder leicht irren. Weil sie sich vielleicht irren möchten. Also er sagt, wisst ihr nicht und irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, Weichlinge, wenn man das Wort studiert, bitte vergebt mir, das Wort bedeutet Homosexuelle. Das Wort bedeutet es. Man kann das mit Lustknaben übersetzen. Aber die beiden Worte Lustknaben und Knabenschänder beschreiben, sind zwei Worte für das Thema Homosexualität. Der eine ist der Aktive, der andere der Passive. Noch Diebe, also sind nicht nur Homosexuelle, es geht auch weiter mit Diebe. Also nicht, dass wir das Missverständnis haben, Homosexualität ist die unvergebbare Sünde, das ist nicht wahr. Und ist auch keine schlimmere Sünde als was anderes. Es geht gleich weiter mit Diebe und Habsüchtige. Da wird es dann interessant für jeden. Noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber. Und ich glaube, dass man die Liste noch fortsetzen könnte, werden das Reich Gottes erben. Irrt euch nicht, wisst ihr das nicht, dass es so ist. Er geht dann so weiter und sagt dann, das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid geheiligt und abgewaschen, preist dem Herrn. Aber irrt euch nicht, dass es so ist. Und das ruft er uns ins Gedächtnis. Im Galaterbrief auch, Galaterbrief Kapitel 5, ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Wer war schon mal neidisch von euch? Ach, gibt es hier auch. Ja. Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, seid also nicht ihre Mitteilhaber. Und da gibt es noch mehr Stellen, das sind nur drei. Und immer wieder dieses Wort, irrt euch nicht, weil die Christen sich gerne irren möchten. Nicht nur damals, heute auch. Wir möchten gerne, dass es nicht ganz so schwarz-weiß ist. Oder? Und diese Botschaft, dass Sünde was ganz Radikales und was Absolutes ist, das widerstrebt uns Menschen. Also okay, wir sind alle kleine Sünderlein, aber dass das bedeutet, wir sind richtig verloren, das gefällt uns nicht so gut. Und das wollen wir irgendwie nicht zugeben. Im tiefsten wollen wir denken, nee, so schlimm kann es nicht um uns stehen. Das Interessante ist, dass wir den Ernst unserer Lage überhaupt erst verstehen am Kreuz. Am Kreuz verstehen wir Gottes Liebe und wir verstehen, wie ernst unsere Lage war. Ja, das ist so ungefähr, als ob einer deine Rechnung bezahlt. Du hast Schulden und jemand sagt, ich bezahle deine Rechnung. Du hast gar nicht drauf geguckt, was da steht. Du gibst ihm einfach die Rechnung. Und freust dich, dass er sie bezahlt hat. Und nach einer Zeit denkst du, ich muss da mal gucken, was eigentlich hoch meine Schulden waren. Und dann guckst du da drauf und denkst, oh, das war ja riesig. Das ist das, worum es geht. Wir gucken dann mal auf die Rechnung, die Jesus bezahlt hat und stellen fest. Weißt du, wie viel? Jesus gibt ein Beispiel, ein Gleichnis, das sagt er, 300.000 Silberdenare. Also er redet von 1.000 Talenten. Das sind ein Talent sind ungefähr, meine ich, 600 Silberstücke und ein Silberstück ist ein Tageslohn gewesen. Das kriegen wir aus einem anderen Gleichnis von Jesus, ja, wo er den Tagelöhnern ein Silberstück pro Tag gibt. Also kannst du rechnen, was du am Tag verdienst, ein Tageslohn. Und dieser Knecht, der hat dem König 1.000 Talente geschuldet. Das sind 1.000 mal 600 sind wie viel? 600.000 Tage Arbeit. Im Moment, halt, stimmt ja gar nicht, das muss noch mehr sein, ich habe die Rechnung irgendwo. Auf jeden Fall eine immense Summe. Und wir schauen in die Rechnung und sehen, das ist nicht jemand anders, das bin ich. Das hat Jesus bezahlt. Und hier steht es, steht im letzten Vers, haben wir gelesen, deswegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und ich möchte gerne, bevor wir auf das Opfer Jesu kommen, über den Zorn Gottes was reden. Das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Im Psalm 90 steht ein interessanter Vers, da steht Vers 11, wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Wer erkennt den Zorn des Herrn? Und ich möchte gerne wieder zu meinem Freund kommen, Wayne Jacobson. Ich denke, ihr versteht, dass ich nichts persönlich gegen diesen Mann habe. Ja. Ich kenne den überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist das ein lieber Mensch, mit dem ich auch Kaffee trinken würde. Nur was er hier sagt über das Kreuz, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Deswegen zitiere ich den. Also ich habe nichts gegen den Mann, aber gegen das, was er hier schreibt, habe ich einiges. Und er spricht auch über den Zorn Gottes. Also er ist nicht so platt, das alles einfach zu sagen, wir brauchen das alles nicht, sondern er versucht irgendwie schon das, was da ja in Gottes Wort drinsteht, über, da gibt es ja den Zorn Gottes, das kann man nicht wegleugnen. Das versucht er irgendwie zu interpretieren. Und er deutet den Zorn Gottes ganz subtil um. Das ist das Problem. Das ist ja auch ein Problem, wie kriegt man denn einen zornigen Gott und einen liebenden Gott unter einen Hut? Und er sagt, das ist folgendermaßen. Und ich muss das jetzt, kann das jetzt nicht alles vorlesen, Seite 159, da hat er ein ganzes Kapitel über Zorn. Und er entwirft folgendes Bild vom Zorn Gottes. Er sagt, das ist so, da ist eine Mutter, die sieht, wie ihr Kind auf der Wiese spielt, ihr Sohn auf der Wiese spielt. Und sieht, dahinter ist ein Wespennest, direkt bei dem Kind. Und die Mutter sieht das erschreckt und läuft auf das Kind zu, voller Zorn auf die Wespen, grimmiges Gesicht, läuft auf den Sohn zu und will ihn von den Wespen retten. Und das Kind schaut in das Gesicht der Mutter und sieht den Zorn der Mutter und denkt, das trifft mich. Aber in Wirklichkeit ist die Mutter ja zornig auf die Wespen. Da sagt er, so ist das mit dem Zorn Gottes. In Wirklichkeit ist Gott zornig auf die Sünde. Wir schauen in sein Gesicht und in Wirklichkeit ist er ja zornig auf die Sünde, nicht auf uns, sondern er will die Sünde bekämpfen und der Zorn Gottes richtet sich ja gar nicht gegen uns, sondern gegen die Sünde. Und er spricht dann davon, dass Jesus den Zorn Gottes getragen hat, sagt er auch. Aber was bedeutet es? Er sagt, er trinkt den Kelch des Zorns. Jesus sagt ja im Garten Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist, kann man sagen, ist der Kelch des Zornes Gottes, den Jesus trinkt. Warum trinkt Jesus diesen Kelch des Zorns? Es interpretiert er so, Jesus hat die Sünde auf sich genommen, hat die Sünde in sich aufgenommen, er ist für uns zur Sünde gemacht worden. Ja? Also ist sozusagen die Sünde in Jesus aufgenommen. Jetzt trinkt er den Zorn Gottes, ja, den Kelch des Zorns und hält den Zorn Gottes in sich selber so lange aus, bis der Zorn Gottes die Sünde vernichtet hat in Jesus und wir frei sind. So sagt er, seit 159, er leerte den Kelch ganz und ließ zu, dass der Zorn die Sünde bekämpfte, bis sich die Sünde der Macht Gottes beugte und in ihm vernichtet wurde. Das, sagt er, ist am Kreuz passiert. Der Zorn Gottes hat die Sünde vernichtet in Jesus. Aber was sagt Gottes Wort? Was sagt Gottes Wort wirklich über den Zorn Gottes und wie Gott die Sünde vernichtet hat? Römer 8, Vers 3 steht, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das haben wir gestern gesagt, das Gesetz kann uns nicht retten, es ist dem Gesetz unmöglich. Warum? Weil das Fleisch das Problem ist, unsere gefallene Natur. Das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde oder um der Sünde willen sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Oder man könnte sagen, richtete, nicht vernichtete, richtete. Nicht vernichten, sondern richten. Paar wenige Buchstaben anders und es ist völlig anders. Weil die Sünde richten im Fleisch Jesus ist was ganz anderes. Die Sünde verurteilen in Jesus, das Urteil sprechen über den Sünder stellvertretend, das ist was ganz anderes. Ein Wort, darunter verbirgt sich viel und schließt sich, das schließt vieles ein und führt am Schluss zu einer Irrlehre. Und deswegen müssen wir das unbedingt verstehen. Was ist der Zorn Gottes? Ja, er sagt eben, dieser Wayne Jacobson, erst nachdem die Mutter ihn in den Sohn in Sicherheit gebracht hat, merkt der Sohn, dass er gar nicht der Gegenstand ihres Zornes war, sondern dessen Nutznießer. So gesehen wirkt sich der Zorn Gottes viel heilsamer als strafend aus. Wir sollen dadurch nicht in erster Linie verletzt, sondern geheilt und erlöst werden durch den Zorn Gottes. Weil der Zorn Gottes in Jesus die Sünde vernichtet. Und ich halte das für einen ganz großen Unsinn, was er da sagt. Das hört sich erstmal so schön an. Das hört sich doch toll an. Gott ist gar nicht zornig auf mich. Was sagt Gottes Wort darüber? Gut, ich meine, er kommt natürlich zu diesem falschen Schluss, weil er das Problem schon falsch definiert hat. Er definiert das Problem, Scham ist das eigentliche Problem, nicht Sünde. Ja? Und er hat die blumigsten Worte über die Liebe Gottes und so weiter. Was ist der Zorn Gottes und der Schlüssel, den Zorn Gottes zu verstehen, ist, dass wir verstehen, der Zorn Gottes ist nicht Gottes Emotion. Das ist nicht einfach nur so, Gott ist halt wütend. Ja, Gott ist halt irgendwie ärgerlich, wie die oder ist erschrocken oder wütend auf diese Wespen, die jetzt uns stechen wollen oder den Sohn stechen wollen. Der Schlüssel zum Verständnis vom Zorn Gottes liegt im Alten Testament und nicht im Humanismus, ja. Und lasst uns doch da mal schauen, was ist eigentlich der Zorn Gottes in der Bibel? Und der Zorn Gottes ist nicht Gottes Emotion, seine Wut, sein Ärger, sondern es ist nichts anderes als ein anderes Wort für sein Gericht. Zorn ist das Zornesgericht am Ende der Zeit. Wenn Paulus sagt, der Zorn Gottes wird offenbar, dann heißt es, das Gericht Gottes wird offenbar. Es ist Zorngericht am Tag des Zorns. Der Tag des Zorns kommt in der Bibel öfter vor. Und der Tag des Zorns ist der Tag des Gerichts Gottes am Ende der Zeit. Zum Beispiel Sprüche 11, Vers 4. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr es mal mitlesen, so zwischendurch. Sprüche 11, Vers 4, da heißt es, nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns. Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Geht es um Tod? Da geht es um Gerechtigkeit, Tag des Zorns. Gerechtigkeit rettet vom Tod. Welche Gerechtigkeit? Nicht unsere, sondern die von Jesus. Psalm 110, Vers 5. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Jesaja 13, Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt. Grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder von ihr auszutilgen. Der Tag des Herrn ist auch so eine Redewendung, die im Alten Testament immer wieder vorkommt. Der Tag des Herrn, der Tag des Zorns. Hier heißt es, oder im Amos fragt mal das Volk Israel, was ihr wollt den Tag, wehe euch, die ihr den Tag des Herrn herbei wünscht, was soll er euch? Der wird nicht Licht, sondern Finsternis sein. Der Tag des Herrn, also für euch, ja, sagte Amos zu denen. Und hier, warum? Jesaja sagt, der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und was? Ihre Sünder von ihr auszutilgen. Jesaja 13, 13, darum werde ich die Himmel erzittern lassen und die Erde werden aufbeben von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn am Tag seiner Zornglut. Zephania 2, 1. Rafft euch zusammen, rafft euch auf, du Nation, die nicht nach Gott verlangt, bevor der Ratschluss sich verwirklicht. Wie Spreu geht der Tag vorüber, bevor die Zornesglut des Herrn über euch kommt, bevor der Zornestag des Herrn über euch kommt. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. 3 Vers 8, Zephania. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute, denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um mein Strafgericht über sie auszugießen. Die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Das sind Dinge, in die wir nicht so gerne reinschauen, aber Gottes Wort hat viele, viele Stellen darüber. Stellen, die sprechen von Gottes Gericht am Ende der Zeit, über sein Zorngericht. Und das ist nicht nur eine platte Emotion, wie wenn ich zornig bin, sondern das geht, das ist also göttlicher Zorn am Schluss über die Sünde. Das ist was anderes, das ist... Ich weiß nicht, wer erkennt die Stärke seines Zorns? Die Glut meines Zorns und ich werde den ausgießen und die Erde wird vernichtet werden durch das Feuer meines Eifers. Könnte man sagen, es ist Altes Testament. Altes Testament ist auch Bibel. Geht im Neuen Testament so weiter. Römer 2, 5 zum Beispiel. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Römerbrief ist es. Du häufst dir selber Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Ja, das ist dasselbe Thema. Zorn ist Offenbarung des Gerichts. Offenbarung. 6, Vers 14. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde von ihren Stellen weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in Höhlen und in Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zornes und wer vermag zu bestehen? Das ist Neues Testament. Ja, das ist Offenbarung 6, 14, folgende Verse. So, dass die Menschen am Tag der Offenbarung des Zorns Gottes, so, dass die Menschen sagen, ihr Berge, fallt auf uns, weil wer kann vor Gott bestehen? Wer kann vor seinem Zorn bestehen? Und übrigens auch vor dem Zorn des Lammes. Das ist Jesus. Gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Wer erkennt die Stärke deines Zorns, Herr? Und ihr wisst, Gott unterscheidet zwischen Sünde und Sünder. Gott liebt den Sünder und hasst Sünde. Und hier sehen wir, wie sehr er Sünde hasst. Wie sehr an seinem Zorn sehen wir, wie sehr Sünde ihm widerspricht, seinem Wesen widerspricht. Wie weit er sich davon trennen will, wie weit er sagt, das hat nichts mit mir zu tun. Und wir haben diese Unterscheidung, preis dem Herrn. Gott liebt den Sünder und hasst die Sünde. Aber am Tag des Zorns wird diese Unterscheidung nicht mehr sein. Der Zorn Gottes trifft den Sünder. Das ist das Problem. Am Schluss richtet Gott den Sünder nach seinen Werken. Er wird alles in ein Gericht über Sünde bringen, sagt Gottes Wort. Und es ist übrigens unter den Grundlagen des Glaubens. Es gibt 6 Grundlagen des Glaubens, ich denke, euch ist das allen vertraut hier. Und die letzte Grundlage ist, dass die Lehre über das ewige Gericht. Ja, also Buße von toten Werken, Glauben an Gott, Lehre von den Taufen, Handauflegung, Totenauferstehung, ewiges Gericht. Ich weiß nicht, wann bei euch die letzte Predigt über das ewige Gericht war. Wahrscheinlich schon länger her. Aber das gehört zu den Grundlagen unseres Glaubens, dass wir verstehen, es gibt ein ewiges Gericht und was wir auch verstehen, was bedeutet das für uns. Es ist nämlich für uns keine schlechte Nachricht, sondern eine gute Nachricht, wenn wir gerettet sind durch Jesus. Aber ich möchte da noch was dazu sagen. Ist das Gericht, das Gott richtet, ist es was Gutes oder ist es was Schlechtes? Es ist was Gutes. Länder, ich sag mal so, Länder auf dieser Erde, die kein Gericht haben, keine Regierung haben, die eingreift, ordnet, das ist ein Fluch, das ist schlimm. Dann noch besser ein korruptes Gericht als gar keins. Aber dass unser Gott richtet, ist überall in der Bibel eine gute Nachricht. Vom Alten Testament bis zum Neuen steht, dass Gott Richter ist und richten wird. Er ist sehr geduldig, er guckt lange zu, aber er wird richten. Gottes Wort lässt keinen Zweifel dran, dass es so kommt. Und die Welt läuft auf ein Gericht zu. Das ist das, was Paulus sieht, was Gott sieht, warum überhaupt Erlösung, Rettung nötig ist. Ja? Und warum Gott so lange wartet. Warum er noch sagt, ich will noch warten. Ja? Und das Gericht hat am Schluss Folgen. Lass uns noch mal ganz kurz in die Offenbarung schauen. Kapitel 20. Da gibt es eine Beschreibung von diesem Gericht Gottes. Als erstes, im Vers 10, wird der Teufel gerichtet. Und der Teufel und der sie verführte wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine Frage von euch, wer ist heute in der Hölle? Hm? Ja, wer? Ganz einfache Antwort. Niemand, genau. Im Moment ist die Hölle noch leer. Und übrigens noch was, wer ist der Herr über die Hölle? Hm? Gott, richtig. Sehr gut. Danke. Viele Leute denken, der Teufel ist der Herr über die Hölle. Und viele Leute denken, das ist sein Reich, wo er sich wohlfühlt und wo er gerne ist und wo er Menschen quält. Wo es ihm gut geht und wo er Menschen quälen kann. Nichts könnte ferner sein vor der Wahrheit. Wisst ihr, dass der Teufel sich fürchtet vor der Hölle? Er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und er hat Angst vor dem Gericht an dem Tag, wo er in die Hölle geworfen wird. Das ist Vers 10. Der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Das ist die Hölle, ja, anderes Wort für Hölle. Und da steht, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Hölle ist der Ort, den Gott eigentlich geschaffen hat, um den Teufel zu strafen. Das ist eigentlich die Hölle. Leider sind da auch Menschen am Schluss. Aber es war eigentlich nicht, oder ich sag mal so menschlich gesprochen, eigentlich nicht Gottes Plan. Und ist auch für keinen Menschen der Plan. Deshalb gibt es eine Rettung daraus. Also zu sagen, das ist nebensächlich, was er gesagt hat, ist völliger, geht völlig an der Realität vorbei. Und ich sah einen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und die Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und wir haben gesehen, dass Gottes Wort keinen Zweifel lässt, dass wir nach Werken schuldig gesprochen werden. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades, also das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Interessant, der Tod scheint eine Person zu sein und das Totenreich, die wurden am Schluss auch in die Hölle geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. In dem Buch des Lebens wirst du eingeschrieben durch Jesus, durch Gnade. Kannst du nichts dafür zahlen, da kommen wir nachher drauf. Du kannst dort eingeschrieben werden, wenn du willst. Aber das ist das, wo die Bibel über den Zorn Gottes redet, das Zornesgericht. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus einem Buch, Ottfried Hofius, Paulus Studien. Werdet ihr wahrscheinlich nie lesen. Habe ich in meinem Theologiestudium gelesen. Es gibt einige Theologen, die wirklich gut sind. Und das ist meines Erachtens jemand, der Erkenntnis hat über das Sühneopfer Jesu. Und er hat natürlich seine theologische Sprache, aber der hat eine Tiefe, dass, wie er das darstellt und verstanden hat. Das war manchmal so in der Vorlesung bei diesem Mann, dass man gemerkt hat, wie die unsichtbare Welt erzittert, wenn er das gelehrt hat. Ich glaube, er war sich nicht bewusst, aber ich saß manchmal da drin und dachte, boah, das ist Wahnsinn. Da konfrontiert er jetzt alles, was hier menschlich möglich ist, in dem, was er da sagt. Und er sagt Folgendes: Von einer Feindschaft Gottes gegen den Sünder ist bei Paulus nicht die Rede. Gott ist nicht unser Feind. Das ist nicht das, was die Bibel uns zeigt. Gott ist nie unser Feind. Auch seine Aussage über den Zorn Gottes lassen eine solche Deutung nicht zu. Meint doch der Zorn Gottes nicht eine Emotion Gottes, sondern einen objektiven Sachverhalt. Das kommende endzeitliche Zornesgericht, das dem Sünder, der als Gottesfeind, wir sind Gottesfeinde, sein Leben verwirkt hat, die Verurteilung zum Tod bringt. Das ist der Zorn Gottes. Und ich finde das hervorragend ausgedrückt. Gott ist nicht unser Feind, wir sind seine Feinde. Nicht er muss sich mit uns versöhnen, wir müssen mit ihm versöhnt werden. Gottes Zorn ist nicht seine Wut, Gottes Zorn ist sein Gericht am Ende der Zeit, das jeden Sünder zu Recht zum Tode verurteilen wird. Und so redet das Neue Testament. Und deswegen sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch eine Kraft Gottes. Und dann fängt er zu erklären an, Vers 18, 1, Römer 1, 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn es wird offenbart Gottes Zorn, das sagt er. Und man kann das, so fängt er an, das Evangelium zu erklären. Und das bedeutet, dass man das Evangelium, die Rettung, das Kreuz nur verstehen kann, wenn man auch das Gericht Gottes versteht, was auf uns zukommt. Nur dann kann man verstehen, warum Jesus das getan hat. Warum Jesus das auf sich genommen hat. Warum Jesus den Vater bittet, es, wenn es möglich ist, dann mach's anders. Und der Vater sagt zwar nichts, aber unausgesprochen sagt der Vater, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Rettung durch das vorweggenommene Urteil, was gesprochen wird. Und Paulus weist eben nach, dass wir unter diesem Zorn Gottes sind. Habe ich schon vieles gesagt davon. Übrigens auch im Johannesevangelium 3, Vers 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Aber das Gute ist, das ist nicht das letzte Wort. Aber wir müssen es einmal anschauen, dass du aufgrund deiner Sünde, Rebellion und Gottlosigkeit, die in dir ist, die du geerbt hast und die auch in dir ist, vielleicht hast du es noch nicht in jedem Detail erkannt, aber es ist die Wahrheit, dass du den Tod und die Hölle verdient hast. Rechtmäßig verdient hast. Keiner wird vor Gott stehen am Schluss und sagen, Gott, du hast Unrecht. Gott wird gerecht richten und er wird Recht bekommen, wenn er richtet. Aber die gute Nachricht ist 1. Thessalonicher 5, 9, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Deswegen hat er Jesus geschickt. Und 1. Thessalonicher 1, 10 heißt, wir erwarten seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Das ist das, was er getan hat. Ich möchte noch mal was dazu sagen. Wir müssen das Gottes Herz in diesem Gericht verstehen. Gott ist gut. Er ist nur gut. Er ist nur Liebe. Wieso ist er dann auch zornig? Worauf ist er zornig? Er ist auf Sünde zornig. Nur das Problem am Schluss, werden Sünder gerichtet werden, weil wir die Sünde tun. Das kommt aber auch aus seiner Liebe. Warum? Er trennt sich von allem, was irgendwas mit Finsternis, Sünde, Tod und Teufel zu tun hat. Gott sagt, das ist so geschieden von meinem Wesen wie Licht und Finsternis. Ich habe damit nichts zu tun. Alles, was Gott über Fluch sagt, ja, ihr wisst, dass die Flüche, die in der Bibel ausgesprochen sind, die meisten Flüche, die sind von Gott. Gott spricht Flüche aus. Das müssen wir verstehen. Gott spricht Segen und Gott spricht Fluch. Wir brauchen uns nicht so sehr fürchten für den Flüchen von Menschen oder den Flüchen, die vom Teufel aus der Richtung kommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Flüche, die Gott ausspricht. Warum spricht Gott einen Fluch aus? Er verflucht als erstes den Teufel, schon im Paradies. Er sagt, verflucht die Schlange. Er verflucht die Schlange, warum? Weil er sagt, mit dir habe ich nichts zu tun. Das könnte nicht ferner von mir sein, als, Und er sagt, weg damit. Mit Fluch drückt Gott seine größte Abscheu aus. Das ist mir ein Greuel. Ein Greuel, das heißt, für Gott ist das, das schaudert ihn, das ist widerlich für ihn, das will er nicht. Da sagt er, damit habe ich gar nichts zu tun. Ein Greuel. Nicht so, als wenn ich sage, Tomaten sind für mich ein Greuel. Ja, sind's für mich. Rohe Tomaten sind für mich ein Greuel. Aber Gott, wenn Gott sagt, das ist für mich ein Greuel, dann heißt das, damit habe ich nichts zu tun, das will ich nicht. Davon trenne ich mich in Ewigkeit. Und er verflucht den Teufel. Und wenn wir anschauen, was er alles verflucht, dann verstehen wir sein Herz. Er verflucht das Böse, er verflucht unschuldigen Mord, er verflucht alle diese sexuellen Dinge, diese üblen Dinge verflucht. Er verflucht Feindschaft gegen sein Volk Israel. Das verflucht er. Verflucht sei der, der dich flucht, sagt er zu Abraham. Warum? Weil ihm ist sein Volk an seinem Herzen. Aus dem, was Gott verflucht, können wir sein Herz lesen. Aus dem, was er segnet, können wir sein Herz lesen. Und ich sage, preis den Herrn für diesen Gott, der das Böse verflucht. So einen Gott möchte ich haben. Der rein ist und heilig ist, der nichts zu tun hat, der mit Bösen und der auch kein falsches Motiv hat. Und da weiß ich nicht, ob da nicht was anderes noch um die Ecke kommt irgendwann, ob da nicht doch irgendwo noch was Finsteres ist in seinem Herzen. Nein, Gott scheidet sich von der Finsternis und von der Sünde und von allem Bösen. Und er scheidet sich davon in Ewigkeit. Deshalb ist Gericht eine gute Nachricht. Frage, wenn du heute einen Brief kriegst, wirst vorgeladen zum Gericht, was weiß ich, wo müsst ihr dann hin? Nach Dresden wahrscheinlich. Ganz offizielles Schreiben. Und du öffnest den Brief, da wird es dir heiß und kalt, oder? Und dann liest du die Anklage, denkst, wow. Und jetzt frage ich dich, unter welchen Umständen würdest du denn keine Angst haben? Bitte? Guten Verteidiger, was noch? Bitte? Ein gutes Gewissen, das heißt, du weißt, du bist unschuldig. Was noch? Jemand anders geht für dich? Noch was? Zeuge, der für dich aussagt? Ein gerechter Richter, der nicht bestechlich ist? Also, wir bräuchten vor dem... Bitte? Ein gutes Gesetz, genau. Also wir müssen uns eigentlich nicht fürchten vor diesem Gericht Gottes, müssten uns nicht fürchten, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Wir haben einen gerechten Richter, der unbestechlich ist. Ich bin unschuldig. Ich habe einen guten Anwalt. Ich habe welche, die für mich aussagen. Dann kann ich da eigentlich ganz gechillt hingehen, oder? Die gute Nachricht ist, dass das Evangelium ist. Kommen wir noch drauf, das werdet ihr sehen. Ihr werdet zu dem Gericht gehen können, zu diesem Zorngericht Gottes, wo die Menschen sagen, ihr Berge fällt auf mich. Wir können da tatsächlich durch Jesus hingehen, weil wir wissen, wir haben einen gerechten Gerichter, der uns sogar liebt. Wir haben einen super Anwalt, den besten, den es gibt. Wir sind unschuldig. Das werdet ihr sehen. Gott sieht uns unschuldig am Tag des Gerichts. Und wir haben Zeugen, die für uns aussagen. Und das Urteil, was er über uns spricht, steht jetzt schon fest. Nämlich, er wird über uns aussagen, unschuldig. Wir sind aus dem Gericht schon raus, sagt Jesus. So gut wie raus, eigentlich. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Das hat Jesus für uns gemacht. Durch sein Opfer am Kreuz. Und deswegen sagt Paulus, ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Warum? Weil ich den Zorn Gottes kenne, sagt er. Wir kennen den Schrecken Gottes, sagt er im 2. Korintherbrief. Und deswegen versuchen wir Menschen zu überreden, an das Evangelium zu glauben. Das Wort vom Kreuz ist uns Gottes Kraft, die wir errettet werden. Und deswegen ist das das Zentrum von allem. Alles, was Gott je machen konnte, ist dort geschehen. Machen wir uns auf zu verstehen, was das Opfer am Kreuz bedeutet. Und deswegen schauen wir uns das Opfer im Alten Testament an. Also wir kommen zu dem Thema Opfer. Das Interessante ist, dass schon im Alten Testament klar ist, dass kein Mensch das Gesetz so halten kann, dass er vor Gott gerecht ist. Und dass Menschen Erlösung brauchen. Und dass was ganz Grundsätzliches geschehen muss, damit Menschen wieder mit Gott versöhnt sein können. Das ist schon im Alten Testament klar. Und es wird in diesem alttestamentlichen Opferkult wird das vorausgeschattet. Ja, Hebräerbrief sagt, das ist wie ein Schattenbild. Sehen wir schon das, was hinterher kommen wird in Jesus. Also wir haben so eine Vorausahnung von dem, was eigentlich passieren muss, durch diese Opfer, die damals gebracht wurden. Aber es war klar, dadurch kann eigentlich keiner gerettet werden. Wir ahnen etwas wie nur durch eine dunkle Brille. Aber durch das, was wir im Alten Testament sehen, verstehen wir am Schluss das, was in Jesus passiert ist. Und wir können eine Antwort geben auf diese Frage, warum musste er für uns sterben? Warum? Und ich möchte mit euch mal lesen, wie so ein Opfer vor sich ging. Schaut mal mit mir in 3. Mose. 3. Mose, da wird ganz viel beschrieben, wie diese Opfer gemacht wurden, wozu die gemacht werden mussten. Und es gibt sehr viele Vorschriften. Und es wurden auch viele, viele, viele Opfer gebracht im Alten Testament. Und wir lesen mal Kapitel 4, Abvers 27. Und wenn jemand von Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eins von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und er seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf das Opfer des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn und es wird ihm vergeben werden. So wird ihm vergeben werden. Der Hebräerbrief fasst es so zusammen, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und es war den Juden ganz klar, das ist uns heute nicht mehr klar, den Juden war ganz klar, natürlich, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Warum nicht? Und wisst ihr, da kommen wir jetzt, das erkläre ich euch, warum nicht? Und wisst ihr, das hier, das ist nicht, was einmal im Jahr für irgendjemanden stattgefunden hat, das war das Normale im Tempelgeschäft. Da sind Hunderte, Tausende von Tieren geopfert worden für die Sünden. Und ich muss euch sagen, wenn ich eine Schafherde gehabt hätte und hätte für meine Sünden Opfer bringen müssen, die wäre schnell aufgebraucht gewesen. Deine wahrscheinlich auch, Axel, oder? Wäre schon weg. Und eure? Auch. Und es war klar, den Menschen klar, eigentlich langt das nicht, muss immer wieder geholt werden. Und wir haben hier bei diesem Opfer mehrere Elemente, die ich jetzt mal anschauen möchte, weil das erklärt uns hinterher das Opfer Jesu. Was haben wir bei diesem Opfer? Das erste ist, wir haben einen Sünder. Wenn wir den nicht hätten, bräuchten wir kein Opfer. Wir haben einen Sünder, der Vergebung möchte. Dann haben wir ein Opfertier. Das sind unterschiedliche Tiere im Alten Testament. Hier haben wir dieses als Beispiel die Ziege. Dann haben wir einen Altar. Dieser Altar ist der Ort der manifesten heiligen Gegenwart Gottes im Alten Testament. Das ist der Ort, wo das Feuer Gottes brennt. Das Feuer auf dem Altar ist Feuer, was Gott selber dort angezündet hat. Und es hat immer weiter dort gebrannt. Das ist Gottes Gegenwart am Altar. Dort ist seine Heiligkeit. Dann haben wir das Blut von dem Tier. Und wir haben einen Priester, der der Mittler ist. Diese Elemente hat man gebraucht. Der Sünder kommt mit seinem Opfertier, es wird am Altar geschlachtet, Das Blut wird an den Altar gespritzt und das der Priester vollzieht das Ganze und er wirkt Sühnung. Und Folgendes ist geschehen. Und hier müssen wir was verstehen. Da kommt Folgendes vor: Der Sünder soll seine Hand auf das Tier legen. Was macht er da? Was macht er damit? Er legt seine Hand auf den Kopf des Tieres. Bitte? Gibt seine Schuld zu? Du hast schon die Antwort gegeben, Axel, ich will es aber nochmal hören. Was sagt ihr? Was tut er? Was macht er damit? Also der kommt mit seiner Ziege, die hat, das muss dann eine reine, gute oder Ziege oder Schaf oder Kuh, kommt mit dem Schaf, ein fehlerloses Schaf, und dann legt er, bevor das geschlachtet wird, dem die Hand auf den Kopf. Was bedeutet das? Bitte? Er legt seine Schuld auf das Tier. Richtig, das ist das, was... Ich wollte diese Antwort hören, weil das ist nicht die ganze Antwort. Deshalb wollte ich sie hören. Er legt nicht nur seine Schuld auf das Tier. Schuld kann man nicht von mir einfach wegnehmen und da drauflegen. Das wäre schön. Was er in Wirklichkeit macht, die Schuld kann nicht einfach von mir getrennt werden. Die gehört zu mir. Das ist meine. Es ist klar, das Urteil muss über mich gesprochen werden. Wenn ich die Hand auf das Tier lege, heißt es, ich identifiziere mich mit dem Tier. Das Tier tritt an meine Stelle. Ja, ich lege meine Hand auf das Tier, heißt, so, mein liebes Tier, du stehst jetzt an meiner Stelle. Dann nimmt er das Messer und schlachtet das Tier und weiß, das bin ich. Dann wird das Blut von dem Tier genommen und an den Altar getan. Was ist das Blut? Die Bibel sagt, was das Blut ist. Auch das müssen wir verstehen. In dem Blut ist das Leben, sagt die Bibel. In dem Blut ist die Seele oder in dem Blut ist das Leben. Gott sagt, ich habe es euch gegeben für den Altar. Das Blut ist das Leben des Tieres, die Seele des Tieres. Das ist das Tier sozusagen. Es ist gestorben und wird hingegeben an den Altar, an die manifeste Gegenwart Gottes. Das Gericht ist damit vollzogen. Das Tier ist gestorben, der Sünder verurteilt sozusagen. Und damit gibt es keinen Anspruch mehr, keinen Rechtsanspruch des Gesetzes mehr an diesem Sünder, weil der ist verurteilt. Und das ist stellvertretend geschehen und der eigentliche Sünder ist frei. So wird ihm vergeben. Nur so. Durch den Tod hindurch. Durch dieses Todesgericht, was da stellvertretend passiert ist. Also, Identifikation, ich identifiziere mich mit dem Tier. Stellvertretung, das Tier tritt an meine Stelle. Und ein Tausch am Schluss. Der Tod kommt auf das Tier, das Leben kommt auf mich. Das sind die drei wichtigen Begriffe, die wir uns merken müssen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist aber nicht kompliziert. Wir finden das gleich alles wieder bei Jesus. Identifikation. Ich werde zu dem anderen. Ich trete an seine Stelle. Stellvertretung. Und der Effekt ist ein Tausch am Schluss. Ihr kennt vielleicht die Lehre über den Tausch am Kreuz von Derek Prince. Dieser Tausch ist dann das Ende des Ganzen. Die Unschuld des Tieres kommt auf mich. Und was passiert dort? Wir hatten schon gesagt, das Einzige, was möglich ist für den Sünder, ist nicht eine Reparatur, sondern das Gericht Gottes, der Tod, das Urteil, was gesprochen werden muss. Das Opfertier tritt an diese Stelle und erleidet den Tod, den ich verdient habe. Und das Todesgericht wird vollzogen, an den Altar hingegeben. Und ich bin frei durch diese stellvertretende Lebenshingabe von dem Tier. Also wir sehen, es ist kein Augenzudrücken von Gott, sondern das vollzogene Gericht. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Ich möchte euch noch was vorlesen hier. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, weil das ist jetzt etwas komplizierte Sprache. Ich mache es ganz langsam, aber das ist einfach so gut ausgedrückt. Die Sünde greift in das Zentrum der Person. Weil die Zerstörung des Gottesverhältnisses vom Sünder her eine totale und irreparable ist und weil das Sein des Sünders gottfernes Sein ist, deshalb hat der Sünder sein Leben definitiv verwirkt. So wenig wie er sich selbst von seiner Sünde distanzieren kann, so wenig kann ihm seine Schuld einfach abgenommen werden. Denn Schuld ist ebenso wenig abnehmbar und übertragbar wie der Tod. Soll also der Sünder, der seine Existenz verwirkt hat und vor Gott nicht sein und bleiben kann, dennoch dem Tod entrissen werden und zu Gott kommen, so kann das nur durch das Todesgericht hindurch geschehen. Nur so also, dass mit seiner Sünderexistenz Schluss gemacht wird und er gerade darin das Leben gewinnt. Sühne kann nur heißen, durch den Tod hindurch sein Leben an Gott hingegeben und so durch solche Hingabe des Lebens an Gott dem verdienten Tod entrissen werden. Das ist am Kreuz geschehen. Das ist das Evangelium. Wir sind dem verdienten Tod entrissen worden, weil es jemand anders für uns erlitten hat. Das macht die Sache so ernst. Was ist also bei Jesus passiert? Wir haben auch diese Elemente. Wir haben einen Sünder, der gesündigt hat. Das bist du. Das sind wir. Das haben wir schon festgestellt. Das müssen wir nicht nochmal beweisen. Dann haben wir ein Opfertier in Anführungszeichen. Wir haben ein Opfer. Bei der Taufe von Jesus schon. Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er identifiziert Jesus als das Opfer am Tag seiner Taufe. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus getauft werden musste? Warum? Er war ohne Sünde. Warum musste der getauft werden? Das ist eine gute Frage. Die Sache ist, er musste nicht getauft werden und doch sagt er, es gebührt uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jetzt stellt euch mal vor, da ist die Schlange von Sündern, die geht zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Ich stelle mir vor, da stehen so einige Leute an und Johannes tauft die. Und Jesus reiht sich ein in diese Schlange. Und jeder von denen, der da steht, hat Dreck am Stecken. Und Jesus stellt sich da in diese Reihe und wartet, bis er an der Reihe ist. Und kommt, geht damit nach vorne, weiter, weiter. Und dann steht er vor Johannes und Johannes sagt, Moment mal, hier läuft jetzt was falsch. Ich taufe dich nicht. Und Jesus sagt, doch, das müssen wir tun. Er sagte, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und ich bin nicht mal würdig, hier die Riemen deiner Schuhe zu lösen. Und Jesus besteht darauf, dass er getauft wird. Er stellt sich in die Reihe der Sünder. Es passiert, ja, versteht ihr das? Er identifiziert sich mit uns. Das hat angefangen mit seiner Geburt. Er kam dorthin, wo wir sind. Er wurde das perfekte Opfer nicht irgendwo im Kosmos, irgendwo auf einem anderen Planeten, sondern hier. Er ist hierher gekommen, von Gott gekommen, Mensch geworden, zu uns und hat sich da hingestellt, wo die Sünder stehen. Man könnte ja sagen, gut, er ist der perfekte Mensch gewesen und so weiter, das ist ja das ohne Sünde. Nein, Jesus demütigt sich und stellt sich dorthin, wo die Sünder stehen. Er sagt, ich will da stehen, wo ihr steht, ich muss da stehen, wo ihr steht. Ich finde das der Hammer. Diese Taufe ist eine Vorwegnahme von seinem Tod. Ja? Deswegen sagt das auch Johannes hier an der Stelle. Das ist das Lamm Gottes. Und er stellt sich dahin, wo du stehst. Preis dem Herrn. Er hat sich direkt in deine Schlange gestellt und hat gesagt, ich stelle mich dahin, wo die Sünder stehen. Ich finde das ein ganz starkes Bild. Und er war fehlerlos und rein. Er war ohne Sünde. Gottes Wort lässt keinen Zweifel daran. Wir sind errettet worden durch das kostbare Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, sagt Petrus im 1. Petrusbrief 1,19. Also wir haben dieses Opfer. Das Opfer, was Gott sich selber ausersehen hat. Ihr kennt diese Stelle, Abraham soll seinen Sohn opfern. Und Gott sagt, nein, ich werde mir ein Opfer ausersehen. Und das ist das Opfer, was Gott sich ausersehen hat, sein Sohn. Was das bedeutet, werde ich auch noch näher erklären, weil das ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber hier ist das perfekte Opfer, was Gott gesucht hat, weil es klar war, die Opfertiere konnten uns nicht retten. Durch das Opfern der Tiere, sagt der Hebräerbrief, geschieht nur eine Erinnerung, eine ständige Erinnerung an die Sünden, aber das konnte keine Sünden wegnehmen. Es musste was anderes passieren. Oder im Psalm heißt es, kein Mensch kann seinen Bruder retten. Und was will er geben für seine Seele? Der Kaufpreis ist zu hoch. Niemand konnte das. Es konnte nur Jesus tun. Jesus als perfektes Opfer, perfekt Mensch und perfekt Gott. Jesus, Mensch und Gott. Er hat es getan. Dann haben wir den Altar. Das ist der Ort der manifesten heiligen Gegenwart Gottes und ich glaube, das war das Kreuz. Der Altar war der Ort, wo das Leben hingegeben wurde von Jesus. Das Kreuz. Dort ist sein Blut geflossen. Und übrigens ging das noch weiter. Das ist nur eine Anmerkung. Jesus ist mit seinem Blut sogar in das himmlische Heiligtum gegangen, hat dort sein Blut hingegossen. Aber hier ist der Ort des Todes gewesen. Wisst ihr, wie eine Kreuzigung vor sich ging? Habt ihr den Film Die Passion Christi gesehen? Hat ihr jemand gesehen von euch? Wer kennt den nicht? Doch einige. Muss man nicht gesehen haben, ist aber auch kein Fehler, den mal zu sehen. Das Interessante ist, dass Gottes Wort gar nicht so viel sagt über die Kreuzigung. Da steht eigentlich nur, also im Matthäus-Evangelium wird es zusammengefasst, und sie kreuzigten ihn. Man könnte doch eigentlich so, die menschliche Neugier möchte da so gerne das letzte Quäntchen Leid irgendwie lesen und sich daran irgendwie ergötzen oder da rein vertiefen, was das bedeutet. Allerdings wussten die Menschen damals, was das bedeutet, wenn da steht, und sie kreuzigten ihn. Die wussten, ach du Schreck, da weiß ich, was das bedeutet, das habe ich schon mehrmals gesehen. Wir haben das noch nicht gesehen. Noch nicht live gesehen, aber Kreuzigung galt als eine der grausamsten und schmachvollsten Foltermethoden, die es überhaupt gab und überhaupt gibt. Also Cicero sagt, es ist die grausamste und scheußlichste aller Foltern. Und die Römer bemitleideten teilweise sogar die Opfer. Flavius Josephus, jüdischer Historiker, zur Zeit etwas später als Jesus gelebt, der sagt, es ist die erbärmlichste Todesart. Grausam, erniedrigend, so dass normalerweise Römer nicht gekreuzigt wurden. Denen hat man das erspart. Zu der Kreuzigung, ich lese euch einfach vor aus einem Buch, Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Nachdem das Urteil der Kreuzigung vom Gericht verkündet worden war, war es üblich, den Angeklagten auf einem Pfahl im Gerichtshof zu binden. Der Kriminelle wurde entkleidet und dann von den Folterern oder Auspeitschern heftig gegeißelt. Das wurde bei Jesus auch gemacht. Die Peitsche, das Flagrum genannt, hatte einen festen Griff, an dem Lederriemen von unterschiedlicher Länge befestigt waren. Scharfzackige Knochen und Bleistücke waren darin eingewebt. Die Juden waren durch ihr Gesetz auf 40 Schläge beschränkt. Die Pharisäer auf strikte Einhaltung des Gesetzes bedachten, begrenzten die Schläge auf 39, Paulus sagt, er hat mehrmals 39 Schläge gekriegt oder 40 weniger einen Schlag. Warum 39? Damit man nicht zufällig das Gesetz übertritt und 41 Schläge gibt. Deshalb hat man lieber 39 gegeben. Die Römer kannten solche Einschränkungen nicht. Aus medizinischer Sicht gesehen, Dr. C. Truman Davis, ein Arzt, der den Vorgang einer Kreuzigung eingehend unter medizinischen Aspekten untersucht hat, beschreibt die Wirkung des römischen Flagrums, das zur Geißelung benutzt wurde, folgendermaßen: die schwere Peitsche, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt aushaltet, die schwere Peitsche wird wieder und wieder mit voller Kraft über Schultern und Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden die schweren Riemen nur die Haut, dann, wenn die Schläge fortgesetzt werden, schneiden sie tiefer in das subkutane Gewebe und rufen zuerst Blutungen aus den Kapillaren und Venen der Haut hervor. Schließlich spritzt das Blut aus den Arterien der darunterliegenden Muskeln. Die kleinen Bleiklumpen rupfen zuerst große und tiefe Quetschungen hervor, die durch die nachfolgenden Schläge aufbrechen. Schließlich hängt die Haut des Rückens in langen Streifen herab und der ganze Körper ist eine unkenntliche Masse von aufgerissenem, blutendem Gewebe. Wenn der Centurio vom Dienst feststellt, dass der Gefangene dem Tode nahe ist, werden die Schläge eingestellt. Das ist die Geißelung. Übrigens, ich möchte Folgendes dazu sagen. Es ist wichtig, das mal anzuschauen, was es bedeutet hat für Jesus. Und ich denke, es ist auch gut, mal diesen Film anzuschauen, die Passion Christi. Man muss bloß eins bedenken. Die Bibel sagt wenig darüber. Die Bibel ergötzt sich nicht an dem Leid, an dem physischen Leid, was Jesus erduldet hat. Ganz wenig wird darüber gesagt, fast verhüllt wird das Ganze. Es ist klar, dass es Leid ist, aber es wird nicht ausgemalt. Ja, und dann hatte er totale Schmerzen und hat geblutet und dies und das wird in der Bibel gar nicht berichtet. Es ist gut, sich das mal vor Augen zu malen, aber das, ich möchte Folgendes sagen, das ist auch nicht unbedingt das, was das Leiden von Jesus ausgezeichnet hat, dass es besonders, besonders schlimm war, weil viele haben denselben Tod erlitten. Viele. Aber er hat einen schmachvollen Tod erlitten, der sehr schlimm war. Dann musste er diesen Querbalken, wahrscheinlich nur diesen Querbalken tragen. Und er wurde da draufgelegt und Nägel wurden durch seine Hände getrieben, wahrscheinlich hier irgendwo, nicht dort, weil wenn du da dran hängst, reißt deine ganze Hand ab. Also hier, wo die Knochen die Möglichkeit haben, dich zu tragen, da triffst du dann hier einen Nerv, den du zerstörst, weil du willst ja nicht die Schlagader treffen, musst dann daneben schlagen, triffst du den Nerv. Das ist ungefähr so, als ob dir jemand ständig auf deinen Ellbogenknochen haut. Habt ihr da schon mal dagegen gestoßen? Stellt euch mal den Schmerz vor, dauerhaft. So da dran genagelt, durch die Füße durchgenagelt und so an, dann aufgerichtet, hingehängt, wahrscheinlich auch noch zusätzlich gebunden. Und dann ging der Todeskampf los. Es gab hier so einen kleinen Dorn am Kreuz, wo man sich hoch draufstützen konnte, draufsetzen konnte, weil man hing ja nur an den vier Wunden. Ja. Grausame Schmerzen zu der Peitschung, die vorher da war und dein ganzer Körper blutet. Und dann ging der Todeskampf los und letztendlich war das ein Tod durch Ersticken oder Verbluten bei Jesus wahrscheinlich, ja. Aber letztendlich ist man erstickt hoch und runter und immer wieder und dann da gehangen. Manche haben da 8, 9 Stunden gehangen, manche sogar mehrere Tage. Die sind gar nicht so einfach gestorben. Je nachdem, wie die Auspeitschung vorher war. Und dann leider nicht, oder nicht mit einem kleinen Tarzan-Gewand-Schurz, so wie das bei uns natürlich auf den Bildern ist, sondern komplett nackt. Und das Kreuz war auch nicht so hoch normalerweise, sondern nur vielleicht einen Meter über dem Boden, sodass jeder auch noch an denen schlagen und spucken konnte. Was die auch ausgiebig gemacht haben mit Jesus. Das liest man wirklich in der Bibel. Und irgendwann war der Todeskampf dann zu Ende und man ist dann entweder erstickt oder Herzversagen. Bei den beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurde, schreibt die Bibel, dass die Beine gebrochen wurden. Warum? Weil damit hat man dann unterbunden, dass die sich immer wieder hochstützen und runterstützen konnten, dass dieser Todeskampf wurde damit abgebrochen. Beine wurden gebrochen, die hingen dann nur noch und sind dann relativ schnell erstickt durch das Wasser, was sich da in der Lunge sammelt. Und das ist der Tod, den Jesus dann erlitten hat. Noch dazu zeigt uns Gottes Wort, dass der Vater sich an einer Stelle dann von ihm abwendet. Wahrscheinlich, oder man könnte vielleicht vermuten, dass das in Wirklichkeit zu seinem Tod geführt hat. Der Vater wendet sich ab und Jesus sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das eigentliche Urteil. Der Tod ist die Trennung vom Vater. Und Jesus hat diesen Tod für uns erduldet, dieses Gerichtsurteil. Und wir sehen, wenn wir da drauf schauen, den Ernst der Lage. Wir sehen den Ernst der Lage über uns und wir sehen die Größe der Liebe von Jesus. Und Jesus sagt, dass er sein Blut gibt zur Vergebung, zur Erlösung. Und das ist geschehen, Identifikation. Jesus kam als sündloses Opfer in die Welt, identifizierte sich mit uns, wurde uns völlig gleich. Philipper 2,7, er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Petrus 1, 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Für, kann man übersetzen mit anstelle von, der Gerechte anstelle von den Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und der Tausch am Schluss, 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Was heißt dieses Wort Sünde hier? Das heißt nicht, dass Jesus in sich selbst Sünde wurde. Sünde ist einfach nur die Kurzform für Sündopfer. Das Sündopfer konnte auch als Sünde bezeichnet werden. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, zum Sündopfer, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Jesus trug das alles und das hatte ein Ziel, damit wir es nicht tragen müssen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist nicht ein Plan, den Menschen sich ausgedacht haben. Das ist aus der Liebe des Vaters rausgekommen. Das war der Plan des Vaters von Ewigkeit. Er wusste, es gab keinen anderen Weg. Überlegt euch mal Folgendes. Als Gott die Welt geschaffen hat, wusste er, wenn ich das tue, wird es mich meinen Sohn kosten. Er wusste das vorher. Warum hat er sich nicht diesen ganzen Ärger erspart? Der Epheserbrief sagt uns warum, weil er Kinder haben wollte. Er wollte Kinder haben. Nicht Marionetten, Engel hatte er schon genug. Er wollte das nicht, er wollte Kinder haben. Frei, die ihn frei lieben, in seinem Ebenbild. Und er wusste, das würde bedeuten, Sünde, Schuld, Leid, bis dahin, dass es ihn selber nicht nur etwas, sondern alles kostet. Ihn würde es alles kosten, seinen Sohn. Und das wusste er vorher. Wisst ihr, wenn ihr Kinder kriegt, ihr wisst auch vorher, was auf euch zukommt. Die meisten wissen es nicht. Wenn ihr es wüsstet, ihr würdet es vielleicht nicht tun. Aber ich habe so eine Ahnung gehabt und ich wollte es trotzdem. Und ich habe es nicht bereut. Im Nachhinein denke ich, ach, ich hätte noch 2, 3 mehr haben können. Meine Frau hat irgendwann schlapp gemacht. Ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Sie sagt, ich kann nicht mehr. Aber was bedeutet das? Das bedeutet Geschrei, das bedeutet, du bist nachts wach, das bedeutet, jeder Euro, den du hast, der wird durch 6 geteilt. Ja, ist das so? Mein Sohn hat mich mal gefragt, warum fahren wir eigentlich kein Mercedes? Dann habe ich gesagt, das weißt du warum? Weil du da bist. Klar, wenn er nicht da wäre, dann hätte ich genug Geld, mir ein besseres Auto zu kaufen, statt Dacia. Aber ich ganz von Herzen gerne will ich lieber Kinder statt ein Mercedes. Oder? Ihr sagt gar nicht Amen. Das ist, versteht ihr, das ist ein ganz schwaches Bild für das, was Gott motiviert hat. Gott hat alles gewusst vorher. Epheserbrief sagt, das Lamm Gottes, Jesus, vor Grundlegung der Welt. Lasst uns die Stelle ganz kurz anschauen. Eigentlich müssten wir eine Pause machen, aber machen wir vielleicht auch jetzt dann, bevor ich das dann zubinde, den Sack hier. Also Epheser, das erste Kapitel, ist ein Kapitel, mit dem ihr euer ganzes Leben nicht fertig werdet. Oder die ersten zwei Kapitel eigentlich. Das ist Verse 3 bis 14, wenn ihr das lest und verstehen könnt, dann habe ich alle Achtung vor euch. Da kann man jeden Vers einen Tag lang verdünnen. Es ist so. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Okay, nur so viel. Vor Grundlegung der Welt hat er das Lamm Gottes auserwählt, das gibt es an einer anderen Stelle, und auch sogar uns. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Warum hat er das gemacht? Das ist der Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. In dem Geliebten. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, zur Kindschaft. Das wollte er, das war sein Ziel. Nicht das Einzige, aber das wollte er. Deswegen hat er das alles gemacht und deswegen ist Jesus gekommen, damit das möglich wird. Rettung vom Gericht und Empfang der Sohnschaft, der Kindschaft. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann bringen wir das zum Abschluss.